Politische Töne. Ein aufgezeichneter Hörrundgang durch das Funkhaus in der Lepastraße mit Wolfhard Besser und Elisabeth Heller. Von den Partnerschaften für Demokratie, Treptow-Köpenick und Schöneweide.
Ja, hallo. Wir begrüßen euch ganz herzlich live hier aus dem Sendestudio von Alex Berlin in der Rudolfstraße in Friedrichshain, denke ich, genau. Ganz herzlich begrüßen wir euch zu der Radiosendung Politische Töne, das Funkhaus. Und wir sind Katja und Claudia von den Partnerschaften für Demokratie Treptow-Köpenick und Schöneweide. Und wir haben einen Gast hier in unserem Sendestudio oder in dem Sendestudio von Alex Berlin. Das ist nämlich die Elisabeth Heller. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass du heute hier bist. Hallo Elisabeth.
Ich freue mich ebenfalls.
Ja, unsere Sendung, die heißt heute Politische Töne, das Funkhaus in Oberschöneweide. Und das Funkhaus, das ist ein ganz besonderer Ort, also nicht nur raumakustisch und architektonisch eine tolle Besonderheit, ein Denkmal, das Gebäude an sich schon. Und es ist auch in der Radiogeschichte etwas ganz Besonderes, was wir heute besprechen wollen und was wir in den letzten Wochen, da waren wir nämlich extra unterwegs schon in diesem Funkhaus in der Nalepa-Straße und haben mit Wolfhard Besser und Elisabeth Heller einen Hörrundgang gemacht. Und diesen Hörrundgang, den wollen wir heute in der ersten Sendestunde mal anhören. Und und dann geht's auch schon weiter.
Genau, vielleicht eine ganz große Besonderheit, die wir beide in unserer PFD oder ZFD-Radio Geschichte hier noch nicht hatten. Wir haben eine eigene Musikredakteurin heute hier nämlich dabei. Das ist die Elisabeth, die extra Musik ausgewählt hat für die heutige Radiosendung. Und seid gespannt und jetzt geht's erstmal weiter mit der ersten Musik. Ach so, ja. Wichtig ist natürlich auch nochmal den Förderhinweis von Bundesprogramm zu erwähnen. Die Partnerschaften für Demokratie sind ein Bundesprogramm vom Bundesprogramm Demokratie Leben gefördert. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass die Veröffentlichungen, die wir hier machen, also unsere Radiosendung, keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFZA darstellt. Und für die inhaltlichen Aussagen tragen die Autorinnen und also wir als Autorinnen die Verantwortung. Genau, und habt ihr euch schon gewundert, warum wir jetzt eine Radiosendung machen, weil ursprünglich wollten wir eine Veranstaltung machen und das war so nicht möglich aufgrund der Corona-Situation. Und dann dachten wir, machen wir das Beste draus und machen das, was uns was uns Freude bereitet und auch gut zum Funkhaus passt, nämlich Radio.
Genau, Radio. Und Claudia und mich begleitet das Radio schon ein wenig, denn wir sind schon eine ganze Weile so im freien Radio aktiv und deswegen befreut es uns auch ganz besonders, heute hier beim offenen Kanal Alex Berlin auch wieder am Start zu sein, wie letztes Jahr bei unserer Radiodemokratiekonferenz und gestalten natürlich einen ganz eigenen und neuen Zugang, der auch ganz vielen BürgerInnen hier in Berlin natürlich offen steht, selber mal Radio zu machen. Und das freut uns besonders, auch hier zu sein. Und deswegen starten wir jetzt einfach mal mit der Sendung und ein wenig Musik. Als erstes Lied, da hast du dir was ganz Besonderes ausgedacht, Elisabeth. Was ist das denn, das erste Lied?
Das ist eigentlich der Kultsong Über sieben Brücken musst du gehen, den alle mit Peter Maffay oder mit Karat hören. Durch Peter Maffay ist er überhaupt bekannt geworden, aber vor Peter Maffay gab es natürlich schon Karat. Und inzwischen gibt es, wenn man mal suchen eingibt, über sieben Brücken musst du gehen, unzählige Titel. Wir haben ausgewählt Peter Maffay mit Johannes Oerding.
Ja, wir hören heute die Sendung Politische Töne, das Funkhaus in Oberschöneweide. Und das Funkhaus, das ist ja ein ganz besonderer Ort, denn allein schon raumakustisch ist dieser Ort in der ganzen Welt eine Besonderheit. Man hat sich im Aufnahmesaal 1 hat man sich ganz viel Mühe gegeben, um diesen Raum so zu konstruieren, dass er für MusikerInnen und Hörspielbegeisterte und Hörspielmacherinnen auf der ganzen Welt ein so besonderer Ort ist, dass es international sehr viele bekannte Menschen heranzieht. Wir senden heute unseren Hörrundgang, den wir am 23.04. mit Wolfhard Besser und Elisabeth Heller durch das Funkhaus in der Naleperstraße durchgeführt haben. Und natürlich ist es akustisch eine kleine Herausforderung und ein wenig anders als vielleicht sonst gewohnt. Und ich hoffe, ihr und sie, die ihr da draußen gerade zuhört, werdet die ein oder andere spannende Geschichte sogleich erfahren und ein bisschen mehr über dieses Funkhaus erfahren. Genau, so viel zu Beginn. Und nun würden wir mit dem ersten Teil unseres Rundgangs in der Naleperstraße starten.
Wir stehen also jetzt in der Nähe des Blocks A, im Innenhof von Block A und Block B. Hier ist das Produktionszentrum für Musik und künstlerisches Wort und im Rücken haben wir das Hörspiel und dann noch ein paar andere funktionelle Gebäudeteile, die also für den Rundfunkbetrieb nicht keine Rolle spielten, sondern nur für die Mitarbeiterversorgung, die Poliklinik in den Gebäudeteilen und so weiter und so fort. Also es waren Sozialabteilungen sozusagen. Und das ist praktisch der Ursprung des Rundfunks der DDR. Und dass hier ein Funkhaus entstanden ist in den 50er Jahren, rührt daher, dass die geteilte Stadt Berlin, Ostberlin, ein eigenes Funkhaus haben wollte. Bis dahin sendeten sie aus dem Hause des Rundfunks in der Masurenallee. Und da wurde hier innerhalb von 6 Jahren dieses Rundfunkzentrum erbaut. Ein Gebäude stand hier auf dem Gelände schon, und zwar dieses langgestreckte, wenn Sie ins Gelände reinkommen, haben Sie ja schon das langgestreckte Gebäude gesehen. Das war eine Holzverarbeitungsfabrik, die wurde umgebaut zu einem Funkhaus innerhalb von knapp 2 Jahren. Und zwar umgebaut insofern, dass also Stockwerke aufgesetzt wurden und das ganze Haus wurde verklinkert. Das war nämlich ein Industriebau, vorher eine Holzverarbeitungsfabrik, also ein Industriebau, dann verklinkert von dem Architekten Franz Ehrlich. Und die anderen 3 Gebäude, das ist das Haus A, Haus B, das Produktionszentrum für künstlerisches Wort und vor allen Dingen für Musik. Dann haben wir das Haus C, da ist die Kantine und verschiedene andere Abteilungen und ein großer Saal, ein Mehrzwecksaal. Und das langgestreckte Gebäude an der Spreeseite ist das Block D. Also diese 4 Gebäudeteile sind damals entstanden bis 1956 und gelten als den Ursprung des DDR-Rundfunks und stehen ob der Bauweise und der vielen Dinge, die hier künstlerisch gestaltet sind, unter Denkmalschutz. Der Architekt Franz Ehrlich war ein Bauhausschüler, der auch seine Ideen dann hier eingebracht hat zur Umsetzung dieses Ensembles. Franz Ehrlich hat versucht, bestimmte Dinge aus der Bauhauszeit umzusetzen. Zum Beispiel alle 4 Gebäudeteile sind durch Übergänge miteinander verbunden, sodass also Kollegen, die dort in dem Haus A arbeiten und hier im Haus B etwas zu tun haben, bei schlechtem Wetter trockenen Fußes von Haus zu Haus kommen konnten. Das ganze Gelände war voller Baracken vollgestellt. Ja. Das waren immer Notbehelfe, weil der Rundfunk wurde immer größer, größere Aufgaben, es kamen Programme dazu. Aber die Gebäude wuchsen nicht mit. Da wurden eben Baracken gebaut mit der Prämisse, wenn wir mal ein richtig großes Haus bauen können, dann wird das alles verschwinden. Nie verschwunden, wie das immer in der DDR so war. Es blieb immer alles beim Alten. Trotz der Neubauten, da ist nämlich dann das Haus E gebaut worden, was an der Rummelsburger Landstraße steht. Und dort sind die nationalen Programme eingezogen. Berliner Rundfunk, Radio DDR 1 und 2. Verschiedene Querschnittsabteilungen, sage ich mal, die den gesamten Rundfunk versorgt haben. Nachrichten und Außenpolitik und solche Dinge und die Technik. Und das ist dann alles so geblieben. Hier arbeiteten dann insgesamt so, man weiß die Zahl nicht so genau, aber schätzungsweise 3.500 Kolleginnen und Kollegen. Da zählten aber auch alle Hilfsleistungen dazu, also die Köche, der Pförtner, das Reinigungspersonal und natürlich die Redakteure, die Rundfunkmitarbeiter an sich und die gesamte Technik. Das ist erstmal die Entstehungsgeschichte in Kurzform.
Und wenn wir jetzt quasi anfangen, in das Gebäude B zu gehen, was wäre dann der Weg, den wir jetzt laufen?
Da gehen wir jetzt außen rum, hier über den Parkplatz zurück und gehen in das Haus hinein. Und der Eingang ist sehr unspektakulär. Bei großen repräsentativen Gebäuden in Berlin und anderswo auch, da sind ja die Eingänge mal ganz protzig und phänomenal. Und das ist hier in diesem Fall nicht der so gemacht worden von Franz Ehrlich. Er hat ganz bewusst einen ganz schlichten Eingang nicht in die Mitte des Gebäudes gelegt, sondern an den Rand. Aber das sind solche Bauhaus-Ideen, die er da auch umgesetzt hat. In dem Fall also gehen wir durch einen ganz schlichten, normalen Eingang. Und wenn eben Gäste hier ins Haus kamen, die wurden sozusagen dahin geleitet in den Haupteingang des Blockes B.
Und da gehen wir jetzt hin?
Da können wir hingehen.
Und war es nicht auch so, dass gerade so von Gruppen, ne, da sieht man auch manchmal noch alte Bilder, die sind dann hier, in diesen Eingang reingegangen.
Ne? Na, aber da hier kommst du ja in die Technik.
Ja, wahrscheinlich deshalb. Ne?
Vielleicht. Wir können auch hier mal reingucken. Das ist der eigentliche Haupteingang. Da, wo die Kollegen, wo die Menschen da stehen. Das ist der Haupteingang. Das Wichtigste war ja der redaktionelle Teil des Rundfunks. Hier saßen die Redaktionen, die verschiedenen Sender, Deutschlandsender, Radio Berlin International, das Auslandsprogramm und ein paar andere Einrichtungen. Das war alles in dem Block A untergebracht. Und da war der Eingang hier. Und hier saß auch der staatliche Rundfunkkomitee, die Leitung des Hauses. Oben im fünften Stock hatten sie fast ein ganzes Stockwerk für sich, Büros. So ein großes Rundfunkunternehmen, was eines der größten überhaupt in Europa war, braucht natürlich auch ein paar Menschen, die den Rundfunk im Griff haben.
So, Herr Besser guckt auf den Schlüssel und wir sind schon ganz gespannt.
Wir gehen hier lang.
Ja.
Ich brauche nämlich wahrscheinlich eine kleine Taschenlampe.
Sonst kann ich auch vom Handy die Taschenlampe.
Genau, ich habe auch eine Handy-Taschenlampe.
Ich bin da so ungeübt in solchen technischen Details. Taschenlampe ist Taschenlampe. So, jetzt können wir mal hier reingehen. Wenn die Lampen einigermaßen stimmen, ja.
Politische Töne. Ein aufgezeichneter Hörrundgang durch das Funkhaus in der Leperstraße mit Wolfhard Besser und Elisabeth Heller. Von den Partnerschaften für Demokratie, Treptow-Köpenick und Schöneweide.
Also hier sind dann die MusikerInnen reingekommen. Ist das das auch, was man in
auf das Publikum.
Ha.
Wenn jetzt irgendwas
stattfindet. Gehen Sie mal schon rein. Ich muss nur das Licht. Ja, das ist der Eingangsbereich, also ohne diese Aufbauten hier. Die werden jetzt wurden immer gebraucht, als hier noch Veranstaltungen stattfanden. In der oder vor Corona-Zeit, ja, sind hier auch Veranstaltungen durchgeführt worden, kleine, intime oder große Empfänge. Dieser Hoteltresen an der Seite ist relativ neu. Dieses Haus wird ja sehr oft genutzt für Filmproduktionen. Und eine Filmproduktion war vor 3 Jahren etwa. Bulli Herbig hat hier einen Film gedreht und da wurde das gebraucht, beziehungsweise angefertigt worden. Und am Schluss wird meistens das alles verschrottet oder zerkleinert. Hier wurde der Besitzer gefragt, ob er das haben möchte und dann hat er ja gesagt. Und da hat dieser Hoteltresen sozusagen schon eine sehr positive Rolle bei irgendwelchen Empfängen und Veranstaltungen gespielt. Also das sind so ein paar zusätzliche Dinge. Sonst ist alles hier so geblieben, wie ursprünglich 1956 in Betrieb gegangen. Mal ein bisschen eine neue Farbe drauf, ja. Und ein paar Möbel ausgewechselt, weil sie eben verschlissen waren. Aber im Prinzip ist es so geblieben wie eh und je.
Und wie muss man sich das vorstellen? Also wir sind jetzt hier durch 2 Schwingtüren reingekommen und das links neben uns, was...
Ja, das sollte mal eine Art Theaterkasse sein.
Ja, genau.
Im Ursprung war vorgesehen, dass dieses Funkhaus Berlin hier, damals nannte es sich noch nicht Funkhaus Berlin, dass dieses Haus auch eine Art Kulturstätte für Oberschöneweide oder für Schöneweide wird. Aber dann kamen eben andere Dinge dazwischen und man hat sich von der Idee verabschiedet. Aber da war schon alles praktisch hergestellt und so ist es heute noch als, wird sicher, ich weiß nicht, wozu es heute verwendet.
Also ich weiß zum Beispiel, da saß der halbblinde Theatermann und hat immer Theaterkarten verkauft, das weiß ich noch. Und er hatte hier seinen Sitz.
Ach ja, stimmt.
Und ganz am Anfang, als der Rundfunk überhaupt anfing zu arbeiten, saß hier so eine Art Pförtner. Da mussten dann die Orchestermusiker oder Sänger, die mussten ihren Ausweis hochhalten und die mussten alle hier vorbeigehen.
Ja, in dieses Haus kamen nicht alle Kollegen des Hauses rein. Also wer nur eine Berechtigung hatte, also hier beschäftigt war oder wie auch immer in einer Funktion, kam in dieses Haus rein. Später war das dann anders, aber das hatte andere Gründe, auch wieder politische Gründe, weil in der Aufbauphase war es hier zu einem großen Brand gekommen. Man nahm damals an oder behauptete, es sei eine Brandstiftung gewesen, was in dem Fall nicht zutraf. Aber das hat man alles erst 1990 festgestellt oder kam es ans Tageslicht, als man Akteneinsicht in der Stasi-Zentrale hatte. Das war eine Fahrlässigkeit im Baugeschehen, hatten also Kollegen nicht die Vorschriften beachtet und da war es eben zu einem Brand gekommen. Und damit war dieser ganze Vorraum und Teile vom oberen Stockwerk ausgebrannt und mussten in anderthalb Jahren einigermaßen wieder hergerichtet werden, so wie wir es heute hier sehen. Das war der eigentliche Hintergrund. Aber man nahm damals an, es sind Westberliner Agenten gewesen, Brandstifter, die das Haus in Brand gesetzt hatten.
Dazu gibt es auch in einem Buch eine Geschichte und auch ein Feature
zu diesem Vorgang. Das ist alles auch dokumentiert worden im Nachhinein. Haben Sie noch weitere Fragen? Zum Verständnis, das ist praktisch der Eingang, der Empfang. Und diese Polstermöbel, die an der Seite stehen, die Tische, waren in anderer Form dazu da, damit die Kollegen Musiker in einer Probenpause oder einer Aufnahmepause Zeit hatten, einen Kaffee zu trinken. Also das ist praktisch ein Ruheplatz. Und da ja ehrlich aus dem Bauhaus kommt, hat er natürlich auch versucht, bestimmte Dinge des Bauhausstils umzusetzen, was natürlich in einem Rundfunkhaus nicht unbedingt immer möglich ist, weil ein Funkhaus ist ja ein Zweckbau, hat bestimmte Funktionen zu erfüllen, da können nur bestimmte Dinge umgesetzt werden. Zum Beispiel ist eine Bauhausprämisse, so viel Licht wie möglich in die Räumlichkeiten zu lassen. Ja. Das trifft hier nicht ganz zu, aber vor allen Dingen für den Block A und auch für Block C, dass also die Fenster wie hier von oben bis nach unten gehen. Und somit kommt es zum großen Lichteinfall.
Und auch in diesem Hörnchengang.
Ja, auch. Also da können wir dann noch hingehen.
So, jetzt gehen wir eine Treppe hoch. In die erste Etage dann wahrscheinlich.
Ja, in der Urfassung lag hier ein roter, großer Läufer, der praktisch den ganzen Raum noch pompöser machte. Aber der ist dann nach der Wende abgeschafft worden. Neuen wollte man nicht aufziehen. Der alte war natürlich im Laufe der Zeit ein bisschen verschlissen.
So, wir begrüßen euch hier zurück aus dem Sendestudio von Alex Berlin, 91,0 Megahertz, hier in der Richardstraße bei strömenden Regen und Blitz und Donner. Und wir sind gerade dabei, unseren aufgezeichneten Rundgang durch das Funkhaus zu hören. Wir, das sind die Partnerschaften für Demokratie, Treptow-Köpenick und Schöneweide, Katja und ich. Und wir sind hier nicht allein im Studio, sondern Elisabeth Heller, eine ehemalige Musikredakteurin im Funkhaus, ist auch noch hier zu Gast und ist für die tolle Musikauswahl zuständig und hat sich da ordentlich ins Zeug gelegt. Genau, und wir haben jetzt schon zwei Teile gehört und wenn ihr jetzt schon eingeschaltet hattet, habt ihr vielleicht auch gemerkt, dass wir uns so langsam durch das Funkhaus bewegen. Und das werden wir jetzt auch weiterhin tun und nämlich jetzt geht's in die Aufnahmesäle. Genau, eben waren wir im Aufnahme...
Wir kommen jetzt in den Aufnahmesaal...
Eins. Zwei. Zwei, huch... Genau, den kleineren von den größeren.
Bleibt gespannt. Ein aufgezeichneter Hörrundgang durch das Funkhaus in der Leperstraße mit Wolfhard Besser und Elisabeth Heller. Von den Partnerschaften für Demokratie, Treptow-Köpenick und Schöneweide.
So, Herr Besser zückt den Schlüssel. Jetzt gehen wir in irgendeinen Raum.
Oh, ich habe den richtigen Schlüssel gefunden. Ja, das ist der Saal 2 und Saal 1 haben eine bestimmte oder eine ganz spezielle Beleuchtungsanlage. Wenn ich sie jetzt einschalte, braucht sie etwa 10 Minuten, um volle Leuchtkraft zu erhalten. Wow. Es sind andere Lampen montiert worden. Also das ist der Sendesaal 2. der zweitgrößte, ausgestattet oder ausgerüstet für die Produktion von Unterhaltungs- und Tanzmusik im weitesten Sinne und wurde auch hier genutzt von den Rundfunk-Tanzorchester Berlin, vom Tanzstreichorchester des Deutschlandsenders unter Jürgen Herrmann und anderen Dirigenten und viele andere Orchester, die im Haus und zu Gast waren. Ja, und nach der Wende 1994 sind sie gegründet worden, das Filmorchester Babelsberg. Die hatten in Babelsberg im DEFA-Gelände, im ehemaligen DEFA-Gelände, keine Möglichkeit, einen Raum oder einen großen Saal zu finden, haben sich für über 10 Jahre hier eingemietet und waren hier in diesem Saal tätig. Also das war dann ihre Produktionsstätte, ihre Probenstätte. Ja, alles haben sie hier gemacht, ihre Besprechung und Beratung. Und bevor man ein Musikstück aufnimmt, muss man natürlich bestimmte Dinge auch vorher besprechen, wie bestimmte Dinge klingen sollen. Der Dirigent nimmt dann Einfluss praktisch auf die Gestaltung des Musiktitels und das wurde alles dann hier besprochen. Mhm. Und wenn wir nach oben schauen, sehen wir ja diese Halbtonnen. Das sind einmal Schmuckelemente, ja, aber bestimmen natürlich auch die Akustik des Saales. Die Akustik des Saales ist ausgerüstet für die Produktion von Tanz- und Unterhaltungsmusik und hat eine ganz andere Klangwirkung als nebenan im Saal 1, der ausgerüstet ist für die Klassik. Und wir gehen mal vielleicht in die Mitte. Da haben die Akustiker gemeinsam mit den Bauleuten und anderen Experten die Akustik praktisch festgelegt. Dazu haben sie damals Dirigenten, die damals in der Zeit 1956, 56 und so weiter, einen bestimmten Ruf hatten und ein bestimmtes Ansehen, haben mit ihm beraten, wie denn diese Klangqualität sein muss. Und da spielt die Nachhallzeit in solchen Sälen eine ganz große Rolle, weil dadurch abhängig ist, wie ein Musikstück klingt. Und hier hat man sich geeinigt auf eine Nachhallzeit von 1,5 bis 1,8 Sekunden. Ist nicht lang, aber reicht aus für die Produktion von derartiger Unterhaltungsmusik. Und ich will es mal probieren, ob es klappt, weiß ich nicht, damit Sie mal Eindruck haben, wie das etwa klingen könnte. So, jetzt das letzte Klatschen. So etwa diese Nachhaltzeit, die gebraucht wird.
Können Sie noch was zu dem Raum sagen? Also von der Größe, der ist ja riesig, also der ist super groß und sehr, sehr hoch. Wissen Sie ungefähr die Maße? Oder?
Nee, die Maße weiß ich nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, dass der Saal und der Saal auch nebenan, der Saal 1, konisch geschnitten ist. Merken Sie nicht, wenn Sie reinkommen? Aber wenn Sie oben an die Decke schauen und die Seitenabdeckung, die Halbtonnen verschwinden dann am anderen Ende darunter. Da hinten sind sie dann in voller Größe zu sehen. Was noch zu sehen wären, die zwei großen Scheiben. Dahinter befanden sich der Regieraum und ein Abhörraum. Abhörraum deswegen mit zwei großen Lautsprechern. Bist du mal drin gewesen?
Ja.
Kannst du ja erklären.
Naja, das hat man ja auch dann manchmal gesehen. Die saßen dann oben, also haben dann auf das Orchester geguckt, aber das Orchester kam, oder sagen wir mal, die jetzt praktisch die Regie hatten, die kamen ja zwischendurch immer hoch und mussten erst mal hören. Wie klingt das überhaupt? Können wir das so lassen? Und so kann ich mir das jetzt auch nur erklären, dass also auf der einen Seite praktisch nur der Raum war, um das Geschehen im Saal verfolgen zu können, aber auch um Musiker, Dirigenten oder was weiß ich, nach oben holen zu können, damit sie nochmal reinhören, ist das jetzt richtig oder müssen wir das nochmal machen. Und soweit ich jetzt mich erinnere, ist das ja praktisch der Regieraum auch mit für den Saal 1. Oder?
Nee, das war früher zwei getrennte.
Waren zwei getrennte, die später okay. Aber dann ist es praktisch für den Saal 1.
Ja, spielt aber keine Rolle. Und die Experten, waren auch Musikredakteure dabei, die diese Musikstücke, die hier produziert wurden, in Auftrag gegeben hatten.
Musikproduzenten vom Rundfunk.
Ja. Und da auf der linken Seite die gesamte Studiotechnik, die dann immer größer oder immer vervollkommnet wurde. Es war ja jetzt eine einfache Produktion, dann kam mehr Spurtechnik dazu, bis zum Schluss 16 Spurtechnik. Ja, dann wurden die Musikstücke nicht mehr in einem Ritt aufgenommen, sondern eben teilweise und dann zusammengemischt. Das war dann der fortgeschrittene Teil. Diese Sitzmöbel an der Seite, also diese Sitzbänke, das ist noch Ursprungsmaterial von 1956. Und die sind noch gut. Ich meine, Man fällt da nicht irgendein Loch oder so. Nee, ist alles. Aber die sind ja auch gar nicht so benutzt worden. Weil in dem Haus hat es ja keine großen öffentlichen Veranstaltungen gegeben. Das Funkhaus ist ausschließlich gebaut worden zur Produktion von Musik, nicht zur Durchführung von Veranstaltungen oder Konzerten.
Vielleicht darf ich noch einfügen, ich war ja nun Musikredakteurin und also praktisch eine Redaktionsmitarbeiterin. Und ein einziges Mal im Jahr durften wir in den großen Saal 1 zum Frauentag. Da fand eine Frauentagsfeier statt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob mit Musik, aber auf jeden Fall mit Ansprache. Und das war das einzige Mal im Jahr, wo wir diesen Raum betreten durften. Sonst hatten wir auch keinen Zugang.
Ja, das ist ja beim Rundfunk so. Da kann man nicht, auch wenn man im Rundfunk Mitarbeiter ist, kann man nicht in so einen Saal rein während der Produktion. Das geht einfach nicht, weil man dann Störfaktor ist. Das ist, war damals in der DDR-Zeit so und ist auch heute bei allen anderen Rundfunkstationen. Da hat ein Nicht-Mitwirkender gar nichts zu suchen. Wenn Sie jetzt noch was zu machen haben, ich muss mal rübergehen, den Saal 1 aufschließen und vor allen Dingen die Lichter anschalten. Ja.
Vielleicht kannst du mich gerne korrigieren, wenn das falsch ist, aber ist das nicht schon ein Teil der Klimaanlage?
Was ja, also diese, das ist die Klimaanlage hier. Also die Klimaanlage, wie sie damals eben 1955 möglich war. Und deswegen stimmen manchmal die Verhältnisse nicht ganz so sehr.
Weil die Luftfeuchtigkeit muss glaube ich, 60 oder so sein.
Haben wir dann auch drüben im Saal 1, dass das Klima Einfluss hatte auf die Beschaffenheit eines Instrumentes.
Wenn man aus dem Saal kommt, hier ist wieder eine ganz andere Luft.
Ja, viel wärmer.
Ja.
Wenn man durch diese kleinen Holztüren geht, dann würde man jetzt auch nicht so einen großen Raum erwarten.
Also, die haben hier diese Doppeltüren gesehen. Das ist bei Rundfunkhäusern sowieso üblich, dass man mindestens zwei Luftschleusen hat oder Geräuschschleusen. In den Nachrichtenstudios, wie im Block E zum Beispiel, war es so, dass man, wenn man als Redakteur ins Nachrichtenstudio wollte oder auch ins Sprecherstudio, musste man praktisch drei Türen, dreimal durch zwei Schallschleusen durch, das war Etipetete damals so, durfte kein Fremdgeräusch zu hören sein und so weiter. Ist ja heute bei den Rundfunkanstalten gar nicht mehr so. Oder die Mikrofone sind heute nicht mehr so sehr empfindlich, dass man jedes kleine Geräusch hören konnte. Im Block E zum Beispiel ließen sich die Fenster öffnen, was im Block A nicht möglich war. Da kamen Flugzeuggeräusche unter Umständen manchmal vor in Sommertagen, wenn es sehr heiß war und die Klimaanlage funktionierte nicht so, dass die Kollegen also das Fenster öffneten und dann hörte man manchmal Flugzeuge über das Funkhaus fliegen. Denn hier genau über dem Funkhausgelände war die Einflugschneise nach Tempelhof, lag die, und die Flugzeuge kamen schon sehr, sehr tief hier angeflogen, weil in 5 Kilometer Entfernung etwa schon die Landebahn sich befindet in West-Berlin. Also,
aber das hat man in den Musiksälen dann nicht gehört.
Nein, deswegen ist das hier alles so gebaut worden, dass solche Geräusche nicht in das Haus hineindringen konnten. Das war nicht der Fall. Das
ist diese Haus-in-Haus-Bauweise.
Ja, das ist auch im Prinzip Haus-in-Haus-Bauweise. Die einzelnen Sendesäle sind praktisch an sich ein eigenes Bauwerk und darüber ist dann das Funkhaus, also dieses Gesamthaus gebaut worden, also Haus in Haus. Aber das ist keine Erfindung von Franz Ehrlich, sondern das ist schon im SFB-Haus bzw. im Haus des Rundfunks in der Masonenallee so angewandt worden von dem damaligen Architekten Hans Pölzig, der auch ein berühmter Architekt war, sagen wir so.
Politische Töne. Ein aufgezeichneter Hörrundgang durch das Funkhaus in der Leperstraße mit Wolfert Besser und Elisabeth Heller. Von den Partnerschaften für Demokratie, Treptow Köpenick und Schöneweide.
So, jetzt können wir mal hier reingehen. Wenn die Lampen einigermaßen stimmen, ja. Saal 1. Der Produktionssaal für die klassische Musik. Der ist ein bisschen ausgeräumt worden und hier an diesen Stufen befanden sich Sessel, Polstersessel, 250 Stück an der Zahl, falls mal doch eine Veranstaltung hier stattfinden sollte oder eben zum Frauentag, die Kolleginnen und Kollegen sich setzen können. Aber der Saal war im Prinzip nie vorgesehen für großartige Konzerte. Der Begriff Sendesaal rührt aus den Anfängen des Rundfunks her, weil in solchen Sälen, damals gab es noch keine Aufzeichnungsmöglichkeiten, die setzte erst 1940 so etwa ein, dass man mit Tonband Musik aufnehmen konnte oder andere Dinge, dass also zu den Programmen, die es damals schon in den 20er, Ende der 20er, in den 30er Jahren gab, auch Frühprogramme oder Nachmittagsprogramme, da saßen also in solchen Sälen die Orchester, entweder rundfunkeigene Orchester oder Gastorchester, die eben 3 oder 2 Stunden lang Musik spielten, mit Ansagen und allem drum und dran. Deswegen wurde auch gesagt Sendesaal. Das ist heute nicht mehr ganz so zutreffend.
Hier muss man sich also, wie gesagt, Sitze vorstellen.
Der Polstersessel.
Gar nicht so langer Zeit.
War noch Klappsessel, ne?
Ja, genau.
Ja.
Also, als ich damals da heimlich mit in dieser Produktion sitzen durfte, gab es die Sessel noch.
Also 250 Stück haben hier gestanden. Also. Und die sind, das ist auch die Erstausrüstung. Ja. Die sind nicht erneuert worden. Hm. Die sind auch fast nicht benutzt worden. Also seltenst.
Naja, wie gesagt, Frauentag. Oder Herr Steinke hat mir das erklärt, wenn jetzt eine Aufnahme war von einem Orchester, dann haben die natürlich gesessen, die das beurteilen wollten. Ist das jetzt richtig oder ist das falsch?
Ja, nach der Wendezeit. Ja. Als ich hier eine rundfunkeigene Seniorengruppe gegründet hatte, wir haben hier unsere Veranstaltung durchgeführt in dem Saal, nicht? Hm. Teilweise.
Wobei der Herr Steinke mir auch noch gesagt hat, diese Sitze, die waren eigentlich störend für die Akustik. Also es war eigentlich immer besser, wenn sie nicht drin waren. Das habe ich aber auch so nicht
gewusst. Die sind ja nie rausgenommen worden.
Ne? Aber wie gesagt, jetzt? Die waren ja drin. Und er hat gesagt, aber ursprünglich wäre es besser gewesen, wenn die Sitze so gar nicht drin gewesen wären für diese Orchester.
Ich hatte ja im Saal 2 vorgeführt, wie die Akustik klingt bei einer Nachhallzeit von 1,5 bis 1,8. Hier ist die Nachhallzeit natürlich eine ganz andere. Man hört es ja schon, wenn man sich hier unterhält. Hier haben sich nämlich dann die Dirigenten festgelegt mit den Akustikern gemeinsam auf eine Nachhallzeit von 1,8 bis 2,5, eine viel größere Spanne. Und diese Spanne ergibt sich natürlich aus der Belegung des Raumes. Wenn man hier ein großes Sinfonieorchester sitzen hat, mit vielleicht 100 Mitwirkenden, also 100 Musikern, vielleicht auch noch ein Chor dazu. Es gibt ja auch klassische Werke, wo ein Chor dazu gehört. Also da ist eine andere Akustik. Und wenn vielleicht auch noch hier Zuschauer wären und andere, also da verändert sich die Akustik und deswegen 1,8 bis 2,5. Und das klingt dann etwa so. Ich will es wieder mal probieren, ob es mir geht. Ich verführe das sonst immer mit Holzscheiten durch und mit Holzbrettern. Da klingt das natürlich besser, mit der Hand nicht so sehr. Bisschen schon, man merkt schon mit einfachem Hören, dass es wesentlich länger ist.
Hinter diesen Holzwänden ist Sand. Hm. Das hat den Grund, damit dieses Holz sich nicht bewegen kann. Das hat wieder, auch was mit der Akustik zu tun. Und dann letztendlich auch diese Halbzylinder und diese Halbzylinder an der Wand, also wie gesagt an der Decke. Alles das, jede Einbuchtung spielt eine ganz bestimmte Rolle bei der Akustik. Und viele, die hier also praktisch, sagen wir mal, hier reingekommen sind von berühmten Orchestern oder Musikern, die waren immer baff, weil sie mussten gar nicht lange ausprobieren. Die Akustik stimmte einfach, was sie so nicht kannten. Und das ist das Besondere auch an diesem Saal, dass der weltweit, das kann man auch alles nachlesen, der gehört weltweit mit zu den besten Akustiksälen. Und das Interessante ist ja auch, dass damals alles ohne Computer berechnet wurde.
Zum Saal an sich nochmal. Hier habe ich ein paar Maße. Also der hat eine Quadratmeterfläche von 900 Quadratmetern, Grundfläche, eine Höhe etwa 28 Meter und ein Volumen von 12.000 Kubikmeter etwa. Was hier nicht reingehört in diesen Saal oder nie zur Erstausstattung gehörte, sind diese Lichter oder Beleuchtungsbrücken, die sind zusätzlich oder später erst montiert worden. Wenn hier große Veranstaltungen der heiteren Musik, wie Rock und Pop, stattfinden, dann wird das alles ja ausgeleuchtet und da braucht man solche Brücken. Das würde aber bei der Produktion von klassischer Musik hier ein bisschen die Akustik durcheinander bringen. Also die müssten dann, wenn mal sowas wieder passiert, also wenn hier Produktion klassischer Musik stattfinden, müssten diese Brücken abmontiert werden, demontiert werden. Ja, was ist noch sagen zur Orgel? Aus der Rundfunkgeschichte heraus, als im Anfang des Rundfunks in den 20er, 30er, 40er Jahren Funkhäuser entstanden, hatte man auch das Bedürfnis, eine Orgel mithaben zu wollen bei der Produktion von Musik. Das rührt daher, dass Orgelmusik in der damaligen Zeit eine beliebte Art der Unterhaltung war. Nicht eine Orgelmusik verbindet man ja meistens mit religiöser Musik, was in dem Fall hier nicht wäre. Und damit hat sich auch im Laufe der Zeit die Orgelmusik ein bisschen etabliert und war in den 30er, 40er und 50er Jahren immer noch beliebt. Und man wollte eben eine Orgel hier haben. Die hat aber dann nach einer gewissen Zeit aufgehört, sauber zu spielen, weil es mit dem Klima in dem Raum hier nicht ganz stimmt. Luftfeuchtigkeit, ja.
Passte nicht mehr zusammen.
Da stand damals die Frage, reparieren oder wenn es zum Reparieren geworden wäre oder stilllegen. Und man hat sich dann für stilllegen entschieden, weil die Reparatur sehr teuer gewesen wäre. Und das war eine Zeit, wo offensichtlich wenig Geld vorhanden war. Und so hat man sie nur noch als Anschauungsobjekt hier im Saal, hat also keinerlei Funktion mehr, wird allerdings bei Rock- und Popkonzerten mit farbigem Licht angestrahlt, damit sie besonders zur Geltung kommt.
Politische Töne. Ein aufgezeichneter Hörrundgang durch das Funkhaus in der Leperstraße mit Wolfhard Besser und Elisabeth Heller. Von den Partnerschaften für Demokratie, Treptow-Köpenick und Schöneweide.
Hier kann man das wieder sehen, was da der Bauhausschüler Franz Ehrlich gemeint hat. Ne? Die Fenster ganz nach unten.
Ja. Es ist wirklich wunderschön. Also es ist eine richtig schöne Atmosphäre hier. So mit dem Grünen draußen noch.
Ja, das sah ja damals alles noch ein bisschen, jetzt muss man sich Frühling vorstellen.
Ja.
Saß noch, also ganz original sind die Farben nicht mehr, aber das wurde mal gemacht, als hier ein großer Workshop war. Wurde das dann alles neu so ein bisschen renoviert.
Und es ist immer wieder erstaunlich, darum habe ich das ja alles irgendwie versucht festzuhalten, wer hier alles produziert hat. Also da kommt man im ersten Moment gar nicht drauf und würde es gar nicht vermuten. Also
ja, in der DDR gab es ja praktisch nur zwei große Musikproduzenten. Das war einmal der Rundfunk der DDR und dieses hier produzierte Musik, der Musikalltag und so weiter, war ja auch bestimmt für das DDR-Kulturleben. Und dann gab es VEB Deutsche Schallplatte mit Amiga Eterna Litera. Das war die zweitgrößte Produktionsstätte und Rundfunk und Deutsche Schallplatte haben auch gegenseitig die Aufnahmen ausgetauscht und ins Programm gebracht.
Genau, zum Beispiel Litera, ne? Hieß das doch, glaube ich.
Ja, ja.
Natürlich wurden die Hörspiele hier aufgenommen oder beziehungsweise produziert.
Ja, und dann eben auf Schallplatte gepresst und kam in den Verkauf, wer sich dafür interessierte. Ja, da gab es ein Geräuscharchiv bei uns hier zum Hörspiel dazugehörig. Da wurden allerlei mögliche Geräusche, jetzt sind es wohl über 30.000, die da archiviert sind, werden aber nicht mehr gebraucht. Man kann viele Geräusche heute elektronisch erzeugen und außerdem so aufwendige Hörspiele werden heutzutage ja gar nicht mehr produziert. Was hier der Fall gewesen ist in dem Hause, sind ja die größten Hörspiele, die es je gegeben hatte, produziert worden. Eben nicht nur 30 Minuten, wie das allgemein üblich ist heutzutage, sondern eben mindestens 60 bis 90 Minuten Hörspiele. Aber da war eben am Abend in der Familie Rundfunk hören angesagt, nicht Fernsehen wie heute, wurde eben gemeinsam Rundfunk gehört und ein Hörspiel gehörte eben zum anstehenden Rundfunkprogramm dazu. Heute eben leider nicht mehr so. Ein Hörspielstudio, müssen Sie sich so vorstellen, es gibt einen Mittelraum, wo die Technik sitzt und ringsherum sind mehrere Hörspiel-Sprecherstudios aufgebaut, die alle eine unterschiedliche Akustik haben. Da gibt es zum Beispiel ein Studio oder einen Raum, einen Schalltotenraum. Da können alle Hörspiel-Szenen gespielt werden oder aufgenommen werden, die im Freien spielen. Und hier ist fast wie ein schalltoter Raum.
Oh ja,
ja. Man hört es ja jetzt schon, man merkt es jetzt, wenn man reinkommt. Und da braucht man für eine intime Atmosphäre, für eine Lesung zum Beispiel oder zu anderen künstlerischen Produkten, also ganz speziell eingerichtet. Ist auch genutzt worden bis vor einiger Zeit. Da hatte hier in diesem Saal 4 hatte ein privater Musikproduzent gemietet, der auch literarische Dinge hier produziert hat.
Politische Töne. Ein aufgezeichneter Hörrundgang durch das Funkhaus in der Lepastraße mit Wolfhard Besser und Elisabeth Heller. Von den Partnerschaften für Demokratie, Treptow-Köpenick und Schöneweide. Aus dem Funkhaus in Oberschöneweide, zumindest eventuell. Denn Ute Freudenberg mit Jugendliebe kennt man normalerweise ja in einer ganz anderen Version. Und das ist jetzt aber die Version gewesen, die sie mit dem Filmorchester Babelsberg eingespielt hat. Und dieses Filmorchester, das hat doch eine recht lange Zeit im Funkhaus seine Aufnahmen gemacht. Und wir sprechen heute in der Sendung Politische Töne, das Funkhaus in Oberschöneweide, über dieses Funkhaus, das ja seit 1951 existent war und einen der wunderbarsten und perfekt konstruiertesten Aufnahmesäle wahrscheinlich der Welt hat. Und hier zu Gast im Studio ist heute mit uns Elisabeth Heller. Sie hat mit Wolfhard Besser zusammen den Hörrundgang, den wir eben in der letzten Stunde gehört haben, ja, mitbegleitet, mit Fragen gestellt und wir konnten diese Aufnahmen machen. Ja, entstanden ist das Ganze jetzt, da würde ich an meine Kollegin Claudia herüberreichen von den Partnerschaften für Demokratie im Rahmen einer historisch-politischen Veranstaltungsreihe.
Genau, mit vielen verschiedenen PartnerInnen, die läuft auch schon seit 2 Jahren, dass wir quasi verschiedene Orte in Treptow-Köpenick vorstellen möchten, die quasi zum Teil, also einfach deren Geschichte aufzeigen und erfahrbar machen, auf eine Weise, die halt auch irgendwie sehr niedrigschwellig am besten funktioniert, also dass halt jede Person das versteht. Und das ist auch so der Grund gewesen, warum wir das Funkhaus zum Thema gemacht haben, weil gerade jüngere Leute, die nach Berlin ziehen, laufen durch den Plenderwald und sehen dann auf der anderen Seite so ein riesengroßes Backsteingebäude und sehen dann vielleicht maximal ein großes Plakat, wo dann FX Twin oder sowas draufsteht und was dann im Funkhaus auftreten soll, aber haben gar keinen Bezug dazu, was das eigentlich ist. Und ähnlich ging es mir auch. Ich war einmal im Funkhaus und hatte gar keinen Bezug wirklich dazu, als ich dann erfuhr, dass da irgendwie Funkhaus der DDR war. Und genau deswegen, und so kam das zustande, dass wir das halt mit in die historisch-politische Veranstaltungsreihe integriert haben, um halt einfach auf die DDR-Geschichte nochmal einzugehen, ohne aber irgendwie eine Position einzunehmen. Wir sind einfach neugierig, wir sind passionierte Radiomacherin vom freien Radios, Katja und ich, und haben gedacht, dass wir gerne das mal aufgreifen wollen. Einmal aus radiohistorischer Perspektive, aus zeithistorischer Perspektive, aber auch aus rundfunkhistorischer Perspektive. Deswegen haben wir hier gar nicht den Anspruch, irgendwie vollständig irgendwie die Geschichte aus allen Perspektiven abbilden zu können. Aber es gibt ja die Möglichkeit, über die Partnerschaften sich an uns zu wenden, und vielleicht habt ihr ja Lust, selber da mal was zu machen. Und ansonsten würde ich jetzt einfach gerne nochmal an Elisabeth rübergeben, denn Elisabeth ist zwar früher Musikredakteurin im Funkhaus gewesen, aber ist immer noch sehr untriebig, denn du bist ja quasi eine, du dokumentierst ja sehr genau das Funkhaus. Was machst du denn da?
Ich habe 2009 4-mal eine Führung mitgemacht, also ausgeholfen. Und dann habe ich festgestellt, das ist es eigentlich nicht. Das ist ja dann in der Luft weg. Und dann habe ich spontan gedacht, du wirst ein Projekt online stellen. Und das fing ganz klein an und das wurde immer größer. Und mittlerweile ist das jetzt fast im 11. Jahr. Und ich stelle fest, dass man kann zwar bei Wikipedia was lesen, dass auf der Funkhausseite, auf der offiziellen, dann kann man schöne Bilder sehen. Aber man erfährt im Prinzip nichts über die eigentliche Geschichte, 40 Jahre Rundfunk der DDR erfährt man nicht. Also in dieser kompakten Form oder mit Zeitzeugengeschichten oder kleinen Ausflügen. Und ja, und jetzt mittlerweile ist das eine Passion und ich komme mir schon vor wie so ein kleiner Kriminalkommissar, wenn ich wieder was entdecke, dann, oh, das passt ja genau. Und ja, es macht sehr viel Arbeit. Aber es macht auch Spaß. Aber es wird auch klar, wie allumfassend das ist. Mhm. Und das ist auch nur ein Ausschnitt. Und ich muss dazu sagen, ich bin nur eine von etwa 3500 Ehemaligen, die das macht. Und ich habe jetzt so gesehen auch keine Hilfe. Ich bin eine Privatperson und deshalb kriege ich auch keine Förderung. Da wird mir dann immer gesagt, du bist ja nur eine Privatperson, die das privat macht. Ne? Mhm. Und aber manchmal bin ich etwas überfordert, weil es einfach zu kompakt ist.
Mhm. Ne, genau das haben wir ja auch in der Auseinandersetzung mit diesem Funkhaus gemerkt, dass einfach dieses Thema so riesengroß ist und so viele Stränge, historische Stränge, politische Stränge, aber auch Dimensionen, die man da eben aus ja raumakustischer, architektonischer Perspektive noch mit einnehmen kann, da drin stecken, dass es eigentlich überhaupt nicht möglich ist, das in 2 Sendestunden irgendwie kurz und knapp reinzupacken. Das geht nicht. Wir haben ja aus dem Hörrundgang, wir haben ja da eine ganze Stunde allein schon weggeschnitten, die wir jetzt gar nicht mehr hier mit reinnehmen können in die Sendung. Und das zeigt eigentlich, was noch zu bearbeiten ist. Wir hatten im Vorgespräch, das fand ich sehr interessant, da hast du noch mal drauf verwiesen, Elisabeth, dass man ja eigentlich ja nur ein Thema jetzt erstmal anreißt, was liegen geblieben ist. Ein Thema, was ja jetzt über 30 Jahre nach dem Mauerfall noch nicht so richtig gut bearbeitet wurde und worin sehr viel Geschichte, Lebenserfahrung auch steckte, gerade in den Umbrüchen. Und in der zweiten Sendestunde, da wollen wir natürlich auch genauer nochmal irgendwie mit dir im Gespräch und mit HörerInnen-Fragen, die wir auch schon im Vorfeld bekommen haben, darauf eingehen und einfach mal darüber sprechen. Und dann eben auch, wie wir es so als Partnerschaften für Demokratie machen, den Raum auch für andere öffnen, um sich diesen Themen zu widmen aus sehr unterschiedlichen Perspektiven.
Genau. Und vielleicht, weil das nicht ganz klar geworden ist, was du da eigentlich alles dokumentiert, beziehungsweise wo du das dokumentierst, sag uns doch mal bitte, damit alle HörerInnen, die jetzt total neugierig geworden sind, da mal hinschauen können.
Also die Adresse im Web lautet www.zeitreisen-nalepafunk.com. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das verwechselt, dass es D ist, aber auf alle Fälle Zeitreisen, Nalepa, Funk, klappt immer.
Einfach genau, eingeben. Wir finden es ja auf jeden Fall, wenn wir das suchen.
Ja, genau. Und das ist halt eine ganz kleine Mini-Anekdote. Wir sind nämlich auf Elisabeth gestoßen, beziehungsweise Elisabeth auf uns, als wir die Radiodemokratie-Konferenz letztes Jahr gemacht haben im Oktober. Da hast du uns nämlich angeschrieben, weil wir nämlich den Herrn Ringel, Dietmar Ringel, der beim DT64-Radio gearbeitet hat, interviewt haben und dann bist du auf uns zugekommen. Mehr erfahren wir in der zweiten Sendestunde.
Alex Berlin auf 91.0.